kväll. Nu när främlingsfientligheten sprider sig och ungdomar med rakade huvuden och andra gör Hitlerhälsning och hyllar nazistiska ideal, så är det nödvändigt att se tillbaka på vad nazismen egentligen stod för. I tre program ska Dokument utifrån granska nazismen både förr och nu. Och vi börjar med själva grunden, tron på att vissa människor var för mer än andra och att dessa andra skulle utrotas. För att skapa vad nazisterna ansåg skulle bli ett renrasigt och helariskt herrefolk, så skulle alla undermåliga individer och folkgrupper utplånas. I praktiken kom det att betyda folkmord, massutrotningar, koncentrationsläger och alla tänkbara gräsligheter och övergrepp. Den första filmen som vi visar nu ikväll är en unik propagandafilm från 30-talet med vars hjälp nazisterna ville övertyga det tyska folket om att handikappade inte hade något existensberättigande. Det började i Hadamar och där hjälpte läkarkåren till att bygga upp mordapparaten.
Liebe Freunde, wir sind heute hier, die Gedenkglocke zur Mahnung an die Toten der Euthanasieaktion während des Dritten Reiches einzuweihen. In der Nazizeit ist mit dem Erbgesundheitsgesetz großes Unrecht geschehen und hat immer noch grauenhafte Folgen. Das darf sich nicht wiederholen. Es kann nicht genug daran erinnert werden.
Was ich hier erfahren habe, dass meine Mutter durch Unterernährung und durch psychische Beeinflussung so runtergewirtschaftet wurde. Aber wie ich inzwischen weiß, ist das also nicht nur die schlechte Ernährung gewesen, sondern man hat auch wissentlich hier mit Medikamenten nachgeholfen, die Menschen hier zu beseitigen.
Hunderttausende wurden in den Tötungen.
I Tredje riket mördades omkring 200 000 mentalt och fysiskt handikappade människor genom systematisk utsvältning, dödliga doser av läkemedel och giftgas.
Der Arzt, der tatverdächtig ist, meine Mutter ermordet zu haben, das ist Herr Dr. Endreweit. Ich habe ihn persönlich ja auch schon im Gerichtssaal gesehen, 1966-67.
Was waren es für Menschen, die zu solchen Gräueltaten bereit waren und sie ausführten?
Ich habe nach vorne gerufen, ihr Mörder, ihr Verbrecher.
Nazisterna påstod att handikappade hade, citat, liv som är ovärdiga att leva. För att övertyga nationen gjorde de en rad propagandafilmer. De började i mitten av 30-talet med amatörmässiga dokumentärfilmer. De avslutades i början av 40-talet med en ytterst sofistikerad spelfilm där man utnyttjade långt mer raffinerade och försåtliga övertalningsmetoder. De två mest avancerade filmerna förstördes av nazisterna när kriget gick mot sitt slut. Men man har lyckats spåra det ursprungliga oklippta materialet. Det låg gömt i Östtysklands centrala filmarkiv i Potsdam med den missvisande titeln Ärftlighetens lagar. Tillsammans ger de här filmerna en isande inblick i det perversa tänkande som rättfärdigade massmördandet. Nazistpartiet NSDAP inledde propagandakampanjen med två stumfilmer, Vad man ärver och Ärftligt sjuk, som gjordes 1935. De här så kallade upplysningsfilmerna var avsedda för partimedlemmar och sympatisörer. Kamerateam från raspolitiska avdelningen, här utklädda till läkare, reste runt på mentalsjukhusen. Där arrangerade de scener som var komprometterande för de handikappade och filmade dem med amatörutrustning. Det var då man etablerade det förnedrande sättet att skildra mentalpatienter som blev förebilden för senare filmer. Genom att felaktigt beteckna människor som ärftligt sjuka fördömde nazisterna de fysiskt och mentalt handikappade, liksom alla andra som de ansåg tillhörde socialt och politiskt oacceptabla familjer.
Mein Vater war ein Umtreiber und arbeitsscheu und wir lebten von der Fürsorge. Dann wurde ich als erbkrank eingestuft und schwachsinnig und kam dann in eine Irrenanstalt, wo dann meine kleine Schwester schon war. Die war schon ein Jahr da. Und ich bin 1938 bin ich da reingekommen. Ich war 7,5 Jahre.
In diesem Wohnblock, diese jüdische Familie war also ja in einem gewissen Grade bekannt mit uns geworden. Wir nehmen an, über diese Befragung ist also meine Mutter in den Verdacht gekommen, dort also Zubringerdienste oder Gefälligkeiten gemacht zu haben. Und dann ist sie also aufgrund dessen von der Gestapo mehrmals verhört worden. Das war vielleicht in diesem Falle also auch ihr Verhängnis.
För filmen Offer för det förgångna från 1937 engagerade raspolitiska avdelningen en kommersiell filmstudio. Filmen som gjordes på direkt order av Hitler måste enligt lag visas på Tysklands samtliga 5300 biografer.
Alles Leben auf dieser Erde ist Kampf ums Dasein.
Filmen är gjord som en dokumentärfilm och lägger fram Darwins läror i förvrängd tappning. Bara de livsdugliga och starka bör få leva.
Alles Lebensschwache geht in der Natur unfehlbar zugrunde. Wir Menschen haben gegen dieses Gesetz der natürlichen Auslese in den letzten Jahrzehnten furchtbar gesündigt. Wir haben unwertes Leben nicht nur erhalten, wir haben ihm auch Vermehrung gewährt. Die Nachkommen dieser Kranken sahen so aus.
Filmen påstår att handikappade människor har fått överleva med hjälp av moderna läkemedel, vilket strider mot det naturliga urvalets lagar. Deras tillvaro beskrivs som improduktiv och meningslös.
Findet man in den Anstalten. Die Pflege und der Aufenthalt dieser erbkranken Geschwister einer Familie kosten bis jetzt 154.000 Mark. Wie viele gesunde Menschen hätten dafür siedeln können?
Offer för det förgångna skildrar de så kallade ärftligt sjuka som ett genetiskt hot mot nationen och slutar med en maning till tvångssterilisering.
Die Unfruchtbarmachung ist ein leichter chirurgischer Eingriff. In den letzten 70 Jahren hat sich unser Volk um 50% vermehrt, während die Zahl der Erbkranken im gleichen Zeitraum um 450% gestiegen ist. Wenn diese Entwicklung so weiterliefe, würde schon in 50 Jahren auf 4 gesunde Menschen ein Erbkranker kommen. Ein endloser Zug des Grauens würde in die Nation hineinmarschieren. Maßloses Elend.
Mellan 1933 och 39 tvångssteriliserades 350.000 människor.
Es wurde uns dort die Wahl gestellt, entweder operieren lassen, also sterilisieren lassen, oder wir müssten wieder in eine Nervenheilanstalt. Es war für mich lange Jahre ein großes Rätsel, weshalb, warum wir überhaupt operiert wurden. Denn wir haben ja ein normales Leben geführt. Ich habe erst 1972 oder 1973 Unterlagen gefunden vom Erbgesundheitsgericht, nämlich den Beschluss der Verhandlung. Und da steht eben drin, dass der Antrag von dem Amtsarzt unseres Wohnortes gestellt wurde, den wir nie gekannt, nie gesehen haben, der uns auch nie untersucht hat.
Enligt Klara Novaks journal led hon av ärftlig schizofreni, vilket inte var sant. Efter kriget arbetade hon med framgång som mentalsköterska.
Ich hatte ja immerhin den Wunsch, eine recht große Familie zu haben. Die seelische Belastung ist auch nicht weniger geworden. Denn wenn mir jetzt meine Nachbarn, ältere Damen, von ihren Enkeln und Urenkeln erzählen, dann tut das bitter weh, weil ich keine Kinder und Enkel habe. Weil ich alleine bin und mit allem fertig werden muss, ohne dass mir jemand hilft.
Filmen Arvet propagerar skenbart för sterilisering, men framför ännu tydligare tanken på avrättning.
Herr Professor, Aufnahme!
Här kombineras dramatiska scener med dokumentärt material. Filmen utspelar sig i ett påhittat laboratorium där man gör upplysningsfilm för att illustrera kampen för tillvaron. Professorer anlitas för att skänka filmens tvivelaktiga teser ett drag av obestridlig vetenskaplig sanning.
Vi har en ganze Reihe Aufnahmen vom Kampf ums Dasein gemacht. Wollen wir sehen, was wir für einen Professor Wenger gebrauchen können. Anfang!
Med hjälp av naturhistoriskt bildmaterial propagerar filmen för att de svaga ska dödas, och till sist begriper till och med laboratorieassistenten det nödvändiga.
Unter diesen Tieren hält die Natur ihre unerbittliche Auslese. Der kranke Vogel fällt der Katze zum Opfer. Der schwächliche Hase wird vom Verfolger erwischt. Selbst unter gleichen Artgenossen finden Kämpfe statt, denen der Schlechtere zum Opfer fällt. Manche Vogelmutter merzt sogar rein instinktmäßig schlecht entwickelte Junge aus.
Dann treibt die Tiere also eine regelrechte Rassenpolitik.
In gewisser Hinsicht ja. In Deutschland allein müssen über 700 Millionen
Menschen. Die Szenen varvas mit schockierenden Bildern von Menschen auf Mentalsjukhus. Budskapet är klart. De så kallade svaga bör elimineras.
Med den obarmhärtiga skicksal jena människan.
För att inte åskådarna ska bli allt för nedstämda slutar alla såna här filmer med storslagna vyer över ett starkt och sunt nationellt samhälle. Sommaren 1939 gav Hitler tillstånd till dödandet av mentalt och fysiskt handikappade barn. När kriget började utvidgades tillståndet snabbt till att gälla även vuxna. Offren fördes till ett av sex mentalsjukhus. Ett av dem var Hadamar, som i hemlighet hade byggts om så att patienter kunde likvideras där. Vid ankomsten fördes de direkt ner i källaren. När de klätt av sig fördes de in i salar som av SS-tekniker hade byggts om så att de liknade duschrum. Ur duscharna kom det dödlig koloxid. Upp till 60 personer stuvades in i det här rummet på samma gång. När rummet var fullt stängde läkarna de lufttäta dörrarna och släppte på gasen. När dörrarna öppnades låg kropparna i högar, täckta av uppkastningar och urin. De släpades iväg till källarens bortre ände. Där brändes de i specialinstallerade ugnar. Därmed förstördes alla bevis på hur de hade dött. En registrator i huset utfärdade falska dödsattester med plausibla förklaringar till patienternas hastiga bortgång. Handlingarna skickades sen till de anhöriga tillsammans med ett kondoliansbrev.
Det var en todesurkunde dabei med begründung gehirnlähmung. Und da ist mein Vater jetzt ja dann auch beraten wurde, weil in diesem Schreiben dabei stand, die Leiche kann nicht den Angehörigen zugeschickt werden, sondern sie ist sofort eingeäschert worden, aus solchen polizeilichen Gründen.
Liksom de flesta offren hade Hedwig Simon flyttats mellan olika ställen innan hon dog, så det var omöjligt för de anhöriga att veta var hon fanns.
Es dürfte Juli gewesen sein, bekam wir einen Brief von einer staatlichen Institution. Darin hatte man uns mitgeteilt, dass die Hedwig Simon verlegt werden müsse zu einem anderen Ort, eine andere Anstalt, wie man es damals nannte. Aber sie könnten jetzt noch nicht sagen, zu welcher Anstalt sie gebracht wird. Aus kriegstechnischen Gründen war der Grund.
Morden organiserades från den här anonyma villan på Tiergartenstraße 4 i Berlin, därav kodnamnet Aktion T4. Projektet påstods handla om dödshjälp och leddes av Philipp Bohler, chef för Hitlers privata kansli. För att utföra morden rekryterade man entusiastiska och politiskt pålitliga psykiatrer, läkare, sjuksköterskor och sjukvårdare. En gruppbild på personalen vid Hadamar. Med på bilden är Paul Reuter, som då var en ung sjukvårdare och senare satt 4 år i fängelse för sin delaktighet i morden.
Ja, man känner det här sist. Måste man som chef. Sie müssen nach Hadamar. Vertretungsweise. Ja, dann sind wir nach Hadamar gekommen. Naja, da haben wir dann erzählt, was da los ist. Der Gnadentod hat es geheißen, nicht?
En försiktig vänskap har utvecklats mellan den pensionerade polismannen Simon och den förmodedömde Reuter.
Ja.
Und wie viele Leute waren dann so durchschnittlich drin in diesem Omnibus?
80, 100.
In zwei Bussen. Also ungefähr. Aber es kam nie vor, dass der Omnibus ankam und zwar haben 4, 3, 4, 5 Plätze gefehlt. Nein, die waren immer voll.
Patienterna transporterades med postbuss för att undvika onödig uppmärksamhet.
Da standen 4 oder 5 Busse vor der Tür. Da mussten wir einsteigen. In dem Bus, in dem ich saß, waren nur Kinder. Ich habe mich, wenn man reinkommt, also der Fahrtrichtung am Fenster gesetzt. Und die Fenster waren dunkelblau angestrichen. Man konnte nicht raussehen, es konnte auch keine reinsehen. Da habe ich mir dann mit dem Fingernagel ein kleines Loch in das Fenster gekratzt. Und da habe ich dann nur ein bisschen rausgucken können. Ich habe dann Bäume und Häuser vorbeihuschen sehen, aber mehr konnte ich nicht erkennen.
Wenn jetzt die Patienten mit den Omnibussen ankamen, hat einmal einer getobt irgendwie, der nicht rein wollte oder mit Gewalt da irgendwie reingebracht werden musste?
Also wo ich dabei war, nicht.
Sind die also mit Worten praktisch beruhigt worden?
Sie gehen baden.
Also
baden.
Du warst also gewissermaßen die Aufsicht in dem Umkleideraum, in dem angeblichen Umkleideraum. Ja. In Wirklichkeit, wo haben die Patienten das letzte Mal ihre Kleider abgelegt?
I oktober 1939, när massgasningarna av handikappade hade kommit igång på allvar, beställde personalen vid T4 2 filmer som skulle lugna de som medverkade i dödandet. Den första hette Dasein ohne Leben, tillvaro utan liv.
Kom Sie doch mit!
Was soll ich denn in einer medizinischen Vorlesung?
Dieses Thema geht nicht nur die Mediziner an.
Dasein ohne Leben. Es klingt allerdings nach Weltanschauung.
Ja, es ist eine Menschheitsfrage, die alle angeht.
Här utnyttjas än en gång professorsgestalten till att skänka filmen en förment vetenskaplig karaktär. Filmen försvann 1945, men har kunnat rekonstruera den med hjälp av regissörens originalmanuskript som fanns bevarat i det tyska riksarkivet.
Staat ist nicht nur ein Zusammenschluss der nach Rasse und Geschichte einander zugehörenden, gleichzeitig lebenden Menschen. So gründet sich auf die ewigen Gesetze des Lebens. Geisteskrankheit ist als ein Erbübel eine der größten Gefahren für die Volksgesundheit.
Enligt manuskriptet ska demoniska galna ansikten dyka upp som spöken i sekvensen. De här ansikten användes i originalversionen. De kommer från det dokumentära material som påträffades i Potsdam. Den oklippta filmen visar vilken teknik som användes, till exempel skarp belysning underifrån för att ge patienterna ett groteskt utseende. De delar av filmen som aldrig skulle visas för publiken avslöjar tricket. Professorn fortsätter sina utfall mot de handikappade.
Wer von ihr befallen wird, dem ist die schwerste Last des Schicksals auferlegt. Ein Dasein ohne Leben.
I manuskriptet beskrivs professorn som en man som, citat, har sett livet på nära håll. Och hans studenter ger en kraftfull bild av dagens starka, rasrena och sunda ungdom. I föreläsningen, som skrivits av psykiater som arbetade för T4, hävdar han först att omvårdnaden om de sjuka fått för stor omfattning och blivit alldeles för dyr.
In schönster deutscher Landschaft wurden private und staatliche Anstalten angelegt. Neue, immer größere Anstalten wurden erbaut, die allen Anforderungen der Zweckmäßigkeit und der Hygiene entsprachen. So entstand eine ungeheure Zahl von staatlichen und privaten Anstalten in Deutschland, in denen insgesamt heute fast 400.000 Geisteskranke, Idioten und Schwachsinnige, von über 2000 Ärzten und fast 40.000 Pflegern, Pflegerinnen und Angestellten betreut werden.
Filmen tar sedan upp frågan vad man ska göra med de som sägs vara obotliga.
Grundsätzlich nicht eingegangen bin. Diese rein wirtschaftlichen Fragen gehören nicht hierher.
Dieser Goya hat doch sehr übertrieben.
Das ist gar nichts gegen die Wirklichkeit.
Trotz der Bemühungen unserer Psychiatrie bleibt leider ein sehr hoher Prozentsatz von Geisteskranken unheilbar. Wie weit der Zerfall vorgeschritten ist, erkennt man so recht, wenn man sich einmal mit diesen Unglücklichen unterhält. Sofern sie überhaupt noch auf eine Ansprache eingehen.
Med hjälp av den nya och då ovanliga tekniken med inspelade intervjuer visar man sedan upp patienter som pratar nonsens för att antyda ett vansinnigt inre.
Jag har sett mig en mörd i min kopp. Jag har sett mig en scen, och dann min kopp är mörd.
Welch ein Gegensatz. Hier geradezu höllisches Spektakel. Und auf der apathischen Station ein unheimliches Grabesschweigen. Stopf. Leer. Teilnahmslos sind diese Frauen. Ausgebrannt. Oft bedürfen diese Hilflosen der künstlichen Ernährung und der Wartung ihrer Notdurft durch dritte Personen. Welche Seelengröße gehört dazu, die eigenen Ansprüche auf Lust und Leben aufzugeben, um sich in einem solchen Haus des Jammers gleichsam lebendig zu begraben? Aber es ist unnatürlich und im Sinne einer höheren Sittlichkeit untragbar. Wenn ganze Generationen junger, gesunder Menschen in der Bewahrung und Pflege unheilbarer Irrer und Idioten dahin altern. Dient doch ihre ganze Aufopferung nur dazu, ein Dasein ohne Leben zu erhalten und zu verlängern. Wirkt es nicht wie ein Spuk, wenn über die Brücke...
Mit ett allt större förakt för de handikappade dömer filmen totalt ut deras liv och förnekar till och med deras mänsklighet.
Ausgebrannter Larven herausgeführt wird. Irrtum ist, dass sich solche Kranken glücklich fühlen und am Leben hängen. Sie haben überhaupt kein Daseinsbewusstsein. Sie hängen nur infolge ihrer totalen Kritiklosigkeit an den Gewohnheiten ihres Zustands. Jede medizinische Behandlung oder auch nur Beeinflussung ist hier ausgeschlossen. Was soll aus diesen unschuldigen Opfern werden?
Professorn tar därefter till religiösa termer som nåd och frälsning när han argumenterade för att handikappade ska dödas. Föreståndarna på mentalsjukhusen hade instruerats att välja ut så kallade hopplösa fall. Många fick ett kort uppskov med gaskammaren för att de skulle hinna bli filmade.
Vi rufen ein gnädiges Schicksal an. Diese bedauernswerten Geschöpfe von ihrem Dasein ohne Leben zu befreien. Wie grenzenlos grausam ist es, die geistig Toten als lebende Leichname bis in ein hohes Alter zu konservieren. Tag ein, Tag aus, in der Nacht des Wahnsinns. Immer die gleichen irren Ideen, immer dasselbe idiotische Gebaren. Jahre
Jahrzehnte. Ein Menschenalter lang. Dauerzustand auf einem Niveau, das wir erst tief unten in der Tierreihe wiederfinden. Wer zweifelt dann
noch... Der Film närmar sig den springande punkten, går den över till en djupt känslosam och personlig ton för att dölja att det man egentligen förespråkar är att staten kallblodigt ska begå massmord.
Mit einer rein menschlichen und durchaus persönlichen Schlussbemerkung über den Rahmen dieser Vorlesung hinauszugehen. Wenn ich wüsste, dass mich, und diese Gefahr kann für jeden bestehen, das Unglück einer unheilbaren Geisteskrankheit träfe, dass mir ein solches Dasein ohne Leben bevorstünde, ich würde alles tun, um diesen Fall nicht zu erleben. Ich würde lieber sterben. Ich bin überzeugt, alle Gesunden denken so. Aber ich bin auch überzeugt, dass jeder unheilbar Geisteskranke oder Idiot, wenn er seinen Zustand erkennen könnte, einem solchen Dasein das Ende vorziehen würde. Kein vernünftiger Mensch wird ihm dieses Recht auf den Tod absprechen können. Ist das nicht die Pflicht derer, die es angeht, den Unmündigen, und das sind die Vollidioten und unheilbar Geisteskranken, zu ihrem Recht zu verhelfen? Ist das nicht heilige Forderung der Barmherzigkeit? Erlöst, die ihr nicht heilen könnt. Diese Frage richtete der Direktor einer großen Irrenanstalt an die Eltern seiner unheilbaren Pfleglinge. 73% antworteten mit Ja. Eine Mutter schrieb, nicht fragen, handeln.
Also der Bus hielt, es wurde aufgemacht und wir mussten aussteigen. Ich war eigentlich immer sehr flink und ich bin dann auch sehr schnell raus aus dem Bus. Dann sind wir in den Raum rein, so rein in den Raum, und da saßen Leute mit weißen Kittel. Rechts war eine Tür, eine Eisentür mit zwei Riegeln, und die Frau, die uns begleitet hat, befahl dann ausziehen und schnell, bisschen beeilen. Und es war ein Kleiderberg da und ein Schuhberg. Und die Kinder zogen sich aus und sie half auch. Es ging eigentlich sehr schnell. Dann wurde ich angefahren, ausziehen. Und ich habe mich dann ganz langsam ausgezogen in Zeitlupe. Und sah dann auch, wie die Kinder, jedes Kind, was nackend war, wurde von dieser Frau am Arm gepackt und wurde dann hinter dieser Eisentür, wurde es reingeschubst und es wurde nach jedem Kind verriegelt.
Und uns, der Dr. Dobbers hat uns dann mal durch den Spion gucken lassen.
In den Vergasungsraum?
Ja, ja.
Die Gasflasche?
Ja, die Gasflasche oder was das war, ich weiß nicht, was das war. Und da hat auch der Arzt gestanden, der das Horn aufgedreht hat. Und dann hat er auch mal durch den Spion geguckt, ob die Leute schon tot waren. Die haben die schon ausgeräumt, wie die Gase abgezogen waren. Da habe ich mal danach geguckt.
Ja, da haben, die Leute, haben aber auch die Leichen dann darum gelegen.
Die
könnten ja nicht auf einmal verbrannt.
Kreuz und quer, nicht wahr?
Den andra filmen, som gjordes för den utvalda grupp som var inblandad i morden, gick ett steg längre. Geisteskrank, sinnessjuk, försvann också nära krigsslutet. Men också här har man funnit originalmanuskriptet och en del oklippt material. Filmen stämplades som ytterst hemlig och försöker skildra massmordet som något humant och barmhärtigt, som resultatet av noggranna vetenskapliga överväganden.
Mm.
Geisteskrank börjar med påståendet att den senaste tekniken, såsom elchocker och insulinbehandling, kan ge synnerligen goda resultat vid behandlingen av vissa patienter. Efter en blick på den moderna vetenskapens framsteg tar filmen upp dess begränsningar och ger en förment vetenskaplig definition av begreppet obotlig. Spiken fortsätter.
Den moderna psykiatrin har uppnått många förnämliga resultat. Den har också tvingats att erkänna sin begränsning genom den fruktansvärda upptäckten av obotlig sjukdom. Obotlig sinnessjukdom. Det mest fasansfulla öde som kan drabba en människa. Man varken tillfrisknar eller dör, utan tvingas föra en vegeterande tillvaro som inte har någonting gemensamt med det mänskliga livets mening och värdighet.
Filmen argumenterar oförblommerat för att så kallade obotliga fall ska dödas av staten.
Varje förnuftig människa skulle föredra döden framför en sådan tillvaro och skulle aldrig fördöma någon obotligt sjuk som sökte befrielse genom döden. Vår nationalsocialistiska stat har av hänsyn till människolivets mening och värdighet vidtagit mått och steg för att de som drabbats av obotlig sinnessjukdom ska kunna befrias från sina hemska lidanden och sin helvetiska tillvaro genom en human och fridfull död.
Schizofreni. Därefter bryter geisteskrank Nymark genom att diskutera urvalet av patienter som ska dödas. Det sköttes centralt från T4 sökkvarter på Tiergartenstrasse 4. Filmmaterialet är förstört, men manuskriptet avslöjar att man ville ge sken av medicinsk noggrannhet.
Weiter. Ruth Fischer, geborene Fink.
Vi har för första gången skapat en organisation som ska sammanställa ett centralt register över mentalpatienter som är intagna på sinnessjukhus i hela Tyskland. En kommission bestående av medicinskt sakkunniga ska granska samtliga patienters sjukdomshistoria och tidigare diagnoser för att på så sätt avgöra om de är obotligt sjuka. Genom dessa åtgärder kan patienterna sedan nå befrielse genom döden.
De här pärmarna är det enda som återstår av alla de människor som dödades genom den här operationen. De har tills nyligen varit gömda i den östtyska säkerhetspolisens arkiv. Här finns barn och vuxna med fysiska handikapp, blinda, döva och epileptiker. Människor med mentala handikapp som Downs syndrom. Personer som fått diagnosen schizofreni, kronisk alkoholism. Och en grupp med den svepande beteckningen moraliskt eller socialt svagsint. Offren var personer som betraktades som improduktiva eller sällan fick besök av anhöriga. För att ge hanteringen ett sken av legitimitet bifogades medicinska journaler, psykiatriska rapporter och intelligenstest till varje personakt. T4s nämndemän som arbetade på akord och behandlade hundratals fall varje vecka såg aldrig de människor som de dömde och kastade bara en flyktig blick på deras personakter. I slutscenerna går geisteskrank in på själva avlivningsprocessen. Materialet var så komprometterande att det förstördes helt. Fotografen som var anställd direkt av T4 filmade genom titthålet in i gaskammaren. En patient ska gasas. Tonen i manuskriptet är lugn och behärskad.
I ett hermetiskt slutet rum utsätts patienterna för koloxidens verkningar. Gasen som strömmar in är helt luktfri och berövar först patienterna omdömesförmågan och därefter medvetandet.
Patienten låg på en säng och filmades medan han dog. Till bilder av ett rofyllt ansikte, säger spiken.
Smärtfritt, omedvetet och utan kamp får patienterna befrielse genom döden. De förvridna anledsdragen och den vanställda kroppen hos de olyckliga patienter som lider av obotlig sinnessjukdom kommer nu till vila genom en fridfull död.
Das wurde mir nach dem Krieg bewusst, als das rauskam, was mit den Juden und was mit diesen Euthanasie, was das auf sich hatte. da war mir bewusst, dass die Kinder vergast sind und dass ich vor der Gaskammer umkehren durfte. Dann wurde ich gefragt, wie heißt du, wie alt bist du? Das konnte ich beantworten. Ich war ja nun ganz nah dem Tod entronnen, nicht, aber die vielen Kinder, die nun doch hinter dieser Eisentür gelandet sind und umgebracht wurden. Je mehr ich das sehe und je öfter ich das sehe, verliert es an Grausamkeit. Und je mehr, ich muss das verarbeiten, sonst wäre ich verrückt.
Vid det här laget började människor som bodde i närheten av mentalsjukhusen misstänka vad som pågick.
Wir waren in Limburg, war ich beschäftigt und wir kamen am Abend mit dem Zug hier an und da steigen eben viele Leute aus und ein Waggon kamen dann Kranke an. Und die wurden von einigen Wärtern hier empfangen und wurden zur Anstalt geführt. Das waren immer so 30, 40 Leute. Dann immer so zu viele Menschen kamen, die konnte man sich erklären, dass sie nicht alle da in der Anstalt Platz fanden. Das wurde dann nachher festgestellt, wenn so ein Waggon oder später ein Bus ankam, dass dann später da oben geraucht hatte. Beschreibt eine dunkle Rauchwolke kam aus dem Kamin. Und die Leute achten dann schon später drauf und sagten dann, da sind wieder welche vergast worden.
På andra håll i Tyskland började fler personer få vetskap om hanteringen.
Ich wusste, dass in unserem weiteren Bekanntenkreis ein Ehepaar von dieser bevorstehenden Tötungsaktion gehört hatte, der Anstalt, in der ihr Kind war. Sie haben ihr Kind aus der Anstalt herausgenommen und bekam dennoch ein paar Wochen später die Nachricht, dieses Kind sei an einer ansteckenden Krankheit gestorben und müsse die Asche der inzwischen eingeäscherten Leiche solle gegen Entrichtung einer Gebühr abgeholt werden von den Eltern. Dabei lebte das Kind gesund bei ihnen.
Wir haben uns bei einer Kaffeepause im Betrieb unterhalten. Da wurde ich gefragt, ob das stimmt, dass hier die Leute vergast würden. Und im Gespräch, da habe ich das zugegeben, dass die Leute das erzählen und was wir sehen. Aber behaupten könnte das niemand. Und ein Wort gab das andere. Dann hatte gerade in dieser Zeit der Bischof von Münster, Franz von Galen, hatte einen Hirtenbrief rausgegeben und der Hitler angeklagt des Mordes, also dass das Unrecht wäre, dass die Menschen auf diese Weise getötet würden.
I sin predikan den 3 augusti 1941 fördömde biskop von Galen avrättningarna som moraliskt förkastliga och sa klart ut att förövarna enligt tysk lag gjort sig skyldiga till mord. Nazisterna kunde inte låta gripa en biskop, men slog hänsynslöst till mot andra kritiker.
Erst wurde ich dann abends am Rathaus hier abgefangen von einem Polizisten und wurde dann von zwei Kriminalbeamten vernommen, wie ich dazu käme, das zu erzählen. Und die haben sich dann den Brief von dem Bischof von Galen geholt. Da war die Sache erledigt und nach 4, 5 Wochen kamen dann wieder Gestapo-Beamte ins Geschäft und haben mich dann verhaftet. Da legte man mir zur Last, ich wäre nicht die Hauptschuldige, aber ich müsste gehen als Abschreckmittel für die anderen, also besagt für die Bevölkerung von Hadamar.
Paula Sarach satt 6 Monate i Konzentrationslägret i Ravensbrück. När kritiken tilltog vände sig T4 till en filmstudio och beställde långfilmen Jag anklagar. Den sågs av över 15 miljoner människor. För regin svarade Wolfgang Liebeneiler, en av den tidens ledande regissörer. Mm. Filmen grundades på en roman av en nämndeman vid T4. Den utnyttjar en svår personlig tragedi för att avsiktligt blanda ihop frivillig dödshjälp med massmord som sanktionerats av staten. Det är en välgjord film med skickliga skådespelare och den prisbelönades på Biennalen i Venedig. Intrigen kretsar kring Hanna Haidt, en tilldragande ung kvinna som så småningom drabbas av multipel skleros. För att fånga publikens intresse utnyttjar filmen ett triangeldrama. Hannas make Thomas är en framstående forskare. Här ser vi paret tillsammans med familjens läkare, Bernhard Lang, som en gång friat till Hanna. Aktören som spelade Lang var välkänd som julspelsuppläsare. De övriga var också kända, bland annat från roller som rakryggade medborgare. Efter en lång och varsam inledning kommer så en antydan om att allt inte står rätt till.
Ja, Frau Hanna, das war doch wunderbar.
Ja.
När Haidt upptäcker att hans fru lider av multipel skleros försöker han tillsammans med sina medarbetare få fram ett botemedel. Här insisterade männen från T4 som organiserade massmorden på handikappade att man skulle sätta in scener med experiment på en mus. Man ville introducera tanken på barmhärtighetsmord.
Menschens Kind Rieger, die Maus ist infiziert. Burkhard! Sehen Sie mal hier. Die Maus ist gelähmt. Großartig, was?
Armes Tier. Armes Tier, ich hab dich nicht vergessen. So, dann bist du von deinen Schmerzen erlöst.
Hanna vet nu att hon är allvarligt sjuk och i nästa scen vädjar hon om att Lang ska döda henne.
Ich benutze es als Vorwand, Hanna.
Und wenn du die Flasche hier lässt,
Du, ich fürchte mich nicht vor dem Tod, aber ich will nicht immer so liegen. Jahrelang. Überhaupt kein Mensch mehr. Nur noch ein Fleischklumpen. Und Thomas eine Qual, wenn ich so verfalle. Und wenn er dann an mich denken wird, wenn ich dann tot bin, dann wird er froh sein. Und das will ich nicht. Ich will es nicht. Du bist doch mein bester Freund.
Das bin ich immer.
Dann vergisst du, die Medizinflasche mitzunehmen.
Bisschen verrückt, Anna.
Ich wünschte, es wäre der Tod.
Es ist der Tod.
Haidt, som inte har lyckats finna något botemedel, ger till slut sin desperata hustru en överdos.
Liebe. Thomas. Ich wünschte, ich könnte dir die Hand geben.
Ich liebe dich.
Ich liebe dich, Thomas.
Sedan följer ett klassiskt drama i rättssalen. Haidt anklagas för mord. De här scenerna var särskilt intressanta för T4. Avsikten var att övertyga åskådarna om att lagen måste ändras så att så kallade barmhärtighetsmordet tillåts.
Ist Ihnen denn nicht irgendetwas wichtig, Herr Professor? Irgendetwas, was das Gericht wissen muss?
Sie müssen doch irgendein Motiv für Ihre Tat gehabt haben.
habe meine Frau sehr geliebt.
Ich habe alles, aber auch alles dran gesetzt, um das Leben dieses Kindes zu retten.
En sidohandling följer samtidigt ett barn som Lang tidigare har räddat till livet. Nu vill föräldrarna att Lang ska döda barnet.
Und nun sagt mir dieselbe Mutter, sie hätte gehofft, ich wäre noch einmal gekommen, um dem Kind zu helfen. Sie wissen, dass diese Mutter unter helfen verstand.
Barnet som man inte får se i filmen sägs vara vanställt och vistas på institution. T4 ville sätta in dokumentärbilder på mentalt handikappade människor, men regissören vägrade. Efter ett besök på mentalsjukhuset ändrar sig Lang och anser att barnet bör dödas. Hannas önskan att dö jämställdes alltså med det som pågick utan åskådarnas vetskap, mord på mentalpatienter.